Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
In gleich zwei Bundesländern wird derzeit über eine neue Regierungskoalition verhandelt, die auch für den Bund neue Konstellationen ermöglichen könnte. Denn sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen verhandeln derzeit CDU und Grüne, ob und wie sie künftig miteinander die beiden Länder regieren wollen. Bislang ist kaum etwas nach außen gedrungen. Fest steht aber, sowohl CDU als auch Grüne geben sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen gelingen. Felicitas Böselager ist unsere Landeskorrespondentin in NRW, Jörn Schaar, unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein. Beide haben den Wahlkampf verfolgt und verfolgen nun auch die Koalitionsverhandlungen. Mit Ihnen spreche ich über Ähnlichkeiten und Unterschiede bei Themen und den verhandelnden Personen. Wenn wir zunächst einmal auf die Sondierungsergebnisse von CDU und Grünen schauen, mit denen Sie in Ihre jeweiligen Verhandlungen gestartet sind. Frau Böselager, was hat Sie für NRW dabei überrascht?
Ja, etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte, war, dass jetzt schon in dem Sondierungspapier steht, dass das Wahlalter in NRW auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Dagegen hatte sich die CDU lange und wirklich vehement gesträubt. FDP, SPD und Grüne waren dafür, haben sich dafür ausgesprochen. Man braucht dafür aber eine Zweidrittelmehrheit im Landtag. Und die hat man jetzt, wenn die CDU an Bord ist. Und so sieht das ja aus, wenn man dem Sondierungspapier glaubt. Was mich jetzt nicht überrascht hat, aber was ich mit Spannung erwartet habe, das war der Teil im Sondierungspapier, der sich mit dem Ausbau der Windkraft beschäftigt. Und hier hat man sich schon im Sondierungspapier darauf geeinigt, dass 1000 neue Anlagen in den kommenden 5 Jahren gebaut werden sollen. Das Brisante dabei ist, wie man mit der 1000 Meter Abstandsregel in NRW umgehen will. Das haben jetzt einige schon so interpretiert, dass diese Regel gekippt werden soll. Es steht in dem Sondierungspapier, dass die Regel geprüft werden soll. Aber wenn ich eine Prognose wage, dann glaube ich auch, dass diese Regel kippen wird, ja.
Und der Ausbau der Windkraft, der ist ja auch ein wichtiges Thema der Koalitionäre in Schleswig-Holstein. Was genau soll denn da nachgebessert werden, Herr Schaar?
Ja, die CDU hat sich ja sehr darauf ausgeruht, die geforderten 2% Landesfläche für Windkraft zur Verfügung gestellt zu haben. Und dann kam kurz nach der Wahl eine Studie raus, die belegt, dass das nur auf dem Papier gut aussieht. Es gibt da einige gesetzliche Regelungen, unter anderem Abstände zu Wohnhäusern, aber eben auch, dass die Rotoren der Anlage innerhalb der definierten sogenannten Windvorrangflächen bleiben müssen. Und dann sind es laut dieser Studie nur 1,3%. Also da muss nachgesteuert werden. Und das spielt den Grünen in die Hände. Die haben im Wahlkampf mindestens 3% Landesfläche gefordert. Ja, und dann steht Daniel Günther und seine CDU natürlich auch für den Ausbau der Straßen. Er ist schon 2017 mit dem Versprechen auf die Nase gefallen, die Autobahn A20 weiterzubauen. Das will er immer noch schaffen. Die Grünen bezweifeln immer noch den Nutzen, also das wird nicht leicht für die CDU.
In beiden Bundesländern war ja das Thema Energie und Energiesicherheit ja das alles andere überschattende Thema im Wahlkampf. Liegen da ähnliche Knackpunkte auf den Verhandlungstischen? Wie sehen Sie das, Herr Schaar?
Na, Energie ist in Schleswig-Holstein kein Thema, über das politisch noch gestritten wird. Also hier geht es weniger um die Erzeugung von Strom und um die Versorgung der Menschen. Es geht eher darum, wie der Strom genutzt werden kann. Also gerade Windstrom wird ja sehr oft abgeregelt. Die Windräder werden aus dem Wind gedreht, weil zu viel Strom im Netz ist. Und in Schleswig-Holstein geht es also mehr darum, wie kann der Strom gespeichert werden, wie kann er an andere Bundesländer transportiert werden oder wie kann man ihn eben auch hier vor Ort nutzen.
Ja, das ist schon ein Unterschied zu Nordrhein-Westfalen. Hier geht es wirklich darum, wie man die energieintensive Industrie am Laufen halten kann, wenn man, das haben beide Parteien vor, 2030 aus der Kohle aussteigen will. Und das sind wirklich entscheidende Themen, die jetzt auf NRW in den nächsten 8 Jahren zukommen. Auch wie man neue Industrie, neue Unternehmen hier anlockt, weil die lieber nach in den Norden gehen, weil da die Energiesicherheit, Sie haben es gerade gesagt, da gibt es genug Strom, eher gegeben ist als hier in NRW, wenn die Braunkohle abgeschaltet wird. Das sind also ganz andere Schwerpunkte hier gestritten. Darum, dass die Energiewende kommen soll, wird hier jetzt auch nicht mehr. Es ist allen klar, was das Ziel ist. Die Frage ist nur, wie gelangt man an dieses Ziel?
Das Thema Bildung ist ja in NRW auch ziemlich wichtig. Gerade das zuständige Ministerium gilt ja als eine Art Schleudersitz und hat ja auch in der letzten Legislatur Yvonne Gebauer von der FDP in der Pandemie viele Sympathiepunkte gekostet. Frau Böselager, zeichnen sich da neue Ideen ab?
Nee, also neue Ideen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, auch hier ist man sich einig, was sich bessern soll. Es braucht auf jeden Fall mehr Lehrerinnen und Lehrer. Falls es zu einer schwarz-grünen Koalition kommt, wollen sie 10.000 neue Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Da fragt man sich nur, wo sollen die herkommen? Die Lehrerinnen und Lehrer stürmen gerade nicht auf den Markt. Es wird schwer, die zu finden. dann ist man sich einig, dass man Ungleiches ungleich behandeln will, also Schulen, die weniger Ressourcen haben als andere Schulen, die auch in Gegenden sind, wo Eltern weniger Ressourcen haben, dass man da mehr Geld investieren will, dass man insgesamt aber die Schulen besser ausstatten will. Und dann fällt auf, dass grüne Forderungen sich in diesem Sondierungspapier nicht wiederfinden, zum Beispiel eine Einheitsschule für alle Kinder oder ein alternatives Notensystem. Das steht nicht drin. Das Anliegen der Parteien scheint zu sein, jetzt erstmal Ruhe in dieses Gebiet reinzukriegen, weil die Schulen ja sehr geplagt sind durch die Corona-Pandemie und man jetzt nicht auch noch neue Systeme an den Schulen ausprobieren will. Also hier geht es wirklich um Ruhe. Und die Preisfrage in NRW ist, welche Partei die Ministerin oder den Minister im Bildungsministerium stellt, weil
will keiner werden.
Genau.
Wie sieht das denn in Schleswig-Holstein aus, Herr Schaar?
Na, ist im Prinzip ähnlich, ne? Also die Probleme, was die Corona-Politik anging in den Schulen, auch dafür hat Karin Prien hier in Schleswig-Holstein einige Kritik einstecken müssen. Auch was Strukturen angeht, niedrige Ausbildungsquote vom Lehrpersonal, das ist nichts, was jetzt ein rein schleswig-holsteinisches Problem wäre. Das ist im ganzen Bundesgebiet ähnlich. Und da wachsen einfach große Herausforderungen raus, was zum Beispiel auch Bildungsgerechtigkeit angeht. Da stehen die Grünen davor, was den Nachwuchsmangel angeht. Und das werden auch Themen in der kommenden Legislatur sein. Genauso wie die Pflicht zum Ganztagsangebot ab Klasse 1. Das ist wahrscheinlich die größte Baustelle in dem Sektor. Denn auch da werden ganz viele Fachkräfte gebraucht, die es jetzt im Augenblick einfach noch nicht gibt.
Fachkräfte und Räume, auch in NRW, ja.
Oh ja, genau.
Die einladenden Verhandlungsführer, wenn man jetzt mal auf das Personal guckt, sind ja die alten Ministerpräsidenten. In NRW ist das für die CDU Hendrik Wüst und in Schleswig-Holstein Daniel Günther. Günther hätte die Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen gerne weitergeführt. Wie treten die beiden denn jetzt mit diesem Hintergrund aktuell gegenüber den Grünen auf?
Also in NRW herrscht eine ziemlich pragmatische Stimmung. Wüst, der sich im Wahlkampf sehr inszeniert hat, der Wahlkampf war sehr auf ihn zugeschnitten, er kann sich gut mit Bildern in Szene setzen, das hat ja auch funktioniert, ist jetzt sehr zurückhaltend, auffällig zurückhaltend, würde ich sagen, um den Grünen auch den Raum zu lassen, den sie brauchen. Er hat nach der Wahl von der FDP sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass er der FDP nicht genug Raum gelassen hat. Das will man jetzt natürlich vermeiden und den Grünen auf Augenhöhe begegnen. Also hier ist eine sehr ernste Stimmung. Das sind auch so die Vokabeln, die dauernd fallen, wenn geredet wird. Ernst, Herausforderung, es sind lange Wege zu gehen. Und Wüst sagt zum Beispiel, wir machen ein Handwerk, kein Kunstwerk.
Ja, da ist ja in Schleswig-Holstein fast schon Partystimmung. Also bei uns ist das ja alles ein bisschen entspannter. Man kennt sich seit 5 Jahren, man hat gut zusammengearbeitet. Und das ist auch das, was alle immer betonen. Und auch die ersten Verhandlungsrunden gestern, da ging es noch um Themen, wo es wenig Konfliktpotenzial gab. Und da ist dann von Aufbruchstimmung die Rede, von harmonischen Gesprächen. Das sei alles sehr viel angenehmer als noch vor 5 Jahren abgelaufen. Aber die wirklich harten Brocken, die kamen auch noch gar nicht auf den Tisch. Es gibt keine echten Details. Die Parteien halten sich da sehr bedeckt, aber ein Knackpunkt könnte zum Beispiel die Mietpreisbremse sein, die Daniel Günther auf gar keinen Fall will und die Monika Heinold, die jetzige Finanzministerin und Spitzenkandidatin der Grünen, aber sehr sinnvoll findet.
Wenn man jetzt mal genau auf die Grünen guckt, wie selbstbewusst treten denn die bei den Verhandlungen auf? Also beide waren ja bei den Landtagswahlen zweitstärkste Kraft, erreichten ja beide Ergebnisse um die 18%.
Also hier in NRW waren die Grünen schon im Wahlkampf super selbstbewusst, weil sich das lange abzeichnete, dass sie so ein Wahlergebnis einfahren werden. Und genauso selbstbewusst sind sie jetzt auch, weil es für sie darum geht, zu signalisieren, dass sie eine eigenständige Partei sind. Sie haben ein kleines Trauma von Rot-Grün hier. Da sind sie von der SPD, also bei der letzten Rot-Grünen-Regierung, untergegangen. Gleichzeitig die Warnung von der FDP, die jetzt sagen, dass sie unter der CDU gelitten hat. Also hier ist man wirklich bemüht, selbstbewusst aufzutreten und eben auch von Seiten der Grünen Augenhöhe zu signalisieren und zu betonen, wie lang die Wege sind.
Ja, sehr viel Selbstbewusstsein sehe ich auch in Schleswig-Holstein. Das merkt man den Grünen an. Sie haben es eben gesagt, Daniel Günther wollte die Koalition mit Grünen und FDP fortsetzen. Dass das nicht geklappt hat, das lag an der Haltung der Grünen. Die haben die FDP, so hört man, mehr oder weniger rausgeekelt aus den Sondierungsgesprächen. Also da ist ein ganz klarer Anspruch, so viel Regierungsverantwortung wie möglich zu bekommen, nichts abzugeben. Aber den dürften ehrlicherweise beide Parteien haben.
Wenn man jetzt mal auf die Themen blickt, welche Themen muss die CDU in NRW und welche in Schleswig-Holstein unbedingt durchsetzen?
Ja, für die CDU steht das Thema Infrastruktur vorne an. Ich habe eben schon die Autobahn A20 angesprochen, das neue LNG-Terminal im Brunsbüttel. Das sind beides Sachen, an denen seit Ewigkeiten geplant wird und bei denen es bisher nicht so richtig voranging. Da geht es um Planungsprozesse, die zu langwierig sind und die jetzt einfacher werden sollen.
Und hier in NRW ist das Tafelsilber der CDU die innere Sicherheit. Und dazu gehört auch der Innenminister Herbert Reul, der einer der beliebtesten Politiker in NRW ist. Und da sieht es auch so aus, als ob man im Großen und Ganzen an seiner Politik festhalten will. Er wurde ja bekannt durch seine Politik gegen Kindesmissbrauch und Clankriminalität. Clankriminalität kommt jetzt in dem Sondierungspapier mit keinem Wort vor. Das wollte man wahrscheinlich noch nicht anfassen. Vielleicht ist es aber auch eine stille Zustimmung zu seiner Politik. Das bleibt abzuwarten. Aber das sind so die Kernthemen, mit denen die CDU auch hier im Wahlkampf geworben hat.
Und die Grünen?
In Schleswig-Holstein sind das ganz klassische grüne Themen. Artenschutz, Klimaschutz, erneuerbare Energien. Wenn sie sich da nicht durchsetzen können, dann ist das schon ein ziemlicher Gesichtsverlust. Aber die Grünen stehen eben auch in ihrem Sondierungspapier für Bildungsgerechtigkeit, wollen also sehen, dass die Chancengleichheit an Schulen verbessert wird.
Das ist in NRW genau das Gleiche, genau die gleichen Themen. Ich würde noch den Ausbau von Radwegen hinzufügen.
Was bedeuten denn die Gespräche jetzt auf Länderebene für die beiden Bundesparteien?
Die Jamaika-Koalition war ja schon Beweis, was alles möglich ist. Und jetzt in den schwarz-grünen Verhandlungen betonen beide Parteien, wie nah sie sich in vielen Punkten sind. Und das heißt, zusammen mit NRW könnte es jetzt für Schwarz-Grün auch im Bund als Option reichen. Also wenn man schon mal in zwei Ländern sieht, das funktioniert auf Länderebene, dann ist das vielleicht eine Option, die man ziehen kann. Gerade auch, wenn man sieht, wie sich Annalena Baerbock und Robert Habeck gerade geben und wie die gefühlt die restliche Bundesregierung einfach mal in Schatten stellen mit ihrem Regierungshandeln.
Ja, das ist interessant, weil in NRW man überhaupt gar nicht betont, wie nah man sich ist und NRW ganz lange geprägt war von zwei politischen Lagern, also von Rot-Grün und Schwarz-Gelb und viel länger, als das in anderen Bundesländern der Fall war. Und man eben jetzt immer sagt, dass man arbeitet, sich zu treffen und das wiederum dann diese Geschichte befeuert, zu sagen, wenn es hier in NRW klappt, wo wir doch so weit entfernt voneinander sind, dann kann Schwarz-Grün ja auch im Bund klappen. Das wiederum ist sehr wichtig für die CDU, die ja auch im Bund nach neuen Koalitionsoptionen sucht, wenn es mit den Liberalen nicht mehr reicht. Und die ungeliebte GroKo will ja so schnell wohl niemand mehr ausprobieren.
Gibt es denn Themen in beiden Bundesländern, die auch Einfluss haben auf die Bundespolitik beziehungsweise auch auf andere Bundesländer haben könnten?
Ich glaube, dass das schon hier diese 1000 Meter Abstandsregel ist. Da wird jetzt immer mal wieder gesagt, dass das, was in NRW verhandelt wird, als Blaupause für andere Bundesländer gelten kann. Beispielsweise für Thüringen, wo ja auch gerade im Landtag um die 1000 Meter Abstandsregel gestritten wird. Andererseits kann es auch sein, dass hier der Bund einfach durchregiert. Es gibt ja diesen Entwurf des Wind-an-Land-Gesetzes von Habeck. Da ist es so, dass bestimmte Flächen für Bundesländer ausgewiesen werden, die mit Windkraft bebaut werden müssen. Und wenn die Länder diese Flächen nicht erreichen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann soll dieses Gesetz die landeseigenen Abstandsregeln aushebeln können. Und wenn dieses Gesetz kommt, ja, dann sind auch die Streitereien in den Ländern ohnehin hinfällig.
Ja, sehe ich im Prinzip ganz genauso. Ne? Also vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, nur weil Schleswig-Holstein seine Abstandsregeln für Windräder verändert, wird Markus Söder noch nicht nervös. Aber wenn sich jetzt viele Bundesländer gewissermaßen in Habecks Sinne bewegen, dann gehen Söder vielleicht die Argumente aus, wieso er dabei nicht mitspielen will. Und dann bräuchte es vielleicht gar keine Bundesgesetzgebung. Aber das ist ja wirklich Kaffeesatzleserei. Der Vorteil, den Schleswig-Holstein gerade hat, der liegt darin, dass hier Energiewende schon lange gemacht wird und dass es jetzt einfach Früchte zu ernten gibt, die man sich vor 10-15 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Ne? Also dass zum Beispiel dieser schwedische Batteriekonzern Northvolt, dass der in Schleswig-Holstein sein nächstes Werk baut, das ist eine direkte Folge daraus, dass es hier viel erneuerbare Energien gibt. Das ist jetzt aber andererseits auch nichts, was durch die Landtagswahl entstanden ist.
Unsere beiden Landeskorrespondenten Felicitas Böselager und Jörn Schaar über die schwarz-grünen Koalitionsgespräche in NRW und Schleswig-Holstein.